Aber der entscheidende Faktor war wirklich, dass wir einfach auch große Personalprobleme hatten und ich schon in meinen jungen Jahren eigentlich, ich sage jetzt mal vorsichtig, sehr, ja, viele Klischees und viele Vorurteile uns von uns Köchen bedient habe. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, vielleicht sollte ich einfach mal bei dir selber anfangen. Vielleicht sollte ich einfach mal überlegen, warum kommen und gehen viele Köche bei dir, was machst du falsch, ja, und nicht immer nur auf die jungen Leute schimpfen oder dass man keine Leute mehr kriegt oder sonst irgendwas.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und ich bin heute bei einem Koch zu Gast, der seinen Betrieb mittlerweile in 9. Generation führt und zwei erfolgreiche Restaurants hat. Einmal das Gourmet-Restaurant Ursprung, ausgezeichnet mit einem Stern, zwei schwarze Hauben, 7+ Gusto-Pfannen und einem grünen Michelin-Stern, darf man nicht vergessen. Und das Gasthaus Löwen, das hat auch 5+ Gusto-Pfannen und ein Bib Gourmand vom Guide Michelin. Er ist aktueller Vizepräsident der JRE, Experte für die schwäbische Küche. Und da ich ja in der letzten Folge in Berlin war, geht es jetzt ein bisschen von der Hauptstadt, von der Großstadt, ein bisschen in die Provinz. Freut euch in dieser Folge auf Andreas Wiedmann. Herzlich willkommen, Andreas.
Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Freue ich mich sehr.
Ja, die Anreise zu dir war von Ingolstadt aus nicht ganz so weit wie nach Berlin.
Okay. Ja, Berlin hat ja auch viel Schwaben und viel schwäbische Community, deswegen trifft es ja ganz gut jetzt eigentlich.
Über die Schwaben, fangen wir gleich dann mal an. Sag mir, sie sind bekannterweise sparsam, fleißig, tüchtig, innovativ, heimatverbunden, eigentlich die besten Bedingungen, um ein Gourmet-Restaurant zu führen, oder?
Absolut. Ja, jetzt hast du alle schwäbischen Klischees schon in die erste Frage reingepackt. Ja, natürlich wissen wir über die Vorurteile der Schwaben, wir spielen da auch sehr gerne damit, aber wir sind eine ländlich geprägte Region, das ist absolut so und ich finde das sehr positiv, weil das zeigt auch, wenn man sich dann was gönnt, nämlich Gourmet-Küche, dann weiß man es auch wirklich zu schätzen, dann hat man sich das vorher hart erarbeitet und genießt es dann auch. Also ich sehe das Schwäbischsein immer absolut als Vorteil.
Welche von diesen Eigenschaften treffen besonders auf dich zu?
Naja, ich glaube schon, dass ich auch so ein bisschen das Ländliche, das Disziplinierte habe, vielleicht eher auch ein bisschen Haus zu halten und sich dann eben was zu gönnen. Ja, ich sage immer auch, natürlich, um einen Betrieb zu führen, braucht man eben diese urschwäbischen Instinkte, der gewissen Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit. Aber auch, was ich nämlich auch sehr schwäbisch finde, was oft so ein bisschen untergeht, ich lebe ja jetzt wieder auf dem Dorf und dieser Zusammenhalt in der Region, den man vielleicht in der Großstadt nicht mehr so kennt, der ist bei uns schon noch sehr vorhanden im Dorf, in der Region und das finde ich eigentlich auch sehr schwäbisch, ja.
Was man ja auch sagt und da sind wir gleich bei einem der ersten Themen heute, ist ja die schwäbische Küche, sind ja sehr viel mit Spezialitäten geprägt. Und das ist ja auch einer der Hauptschwerpunkte bei euch im Restaurant, natürlich schwäbisch. Welche Charakteristik muss für dich ein schwäbisches Gericht haben? Deftig wahrscheinlich?
Ja, also natürlich sind wir bekannt für das, dass man bei uns immer viel Soße braucht. Das ist, glaube ich, so mit allgemein charakteristisch, dass der Schwabe immer eine extra Portion Soße braucht. Und natürlich einfach, ja, die typisch schwäbischen Gerichte, Spätzle, Maultaschen, natürlich ein gutes Bratenfleisch mit dazu. Aber ich glaube, so die Hauptkomponente, dass man viel Soße braucht und eben eine kräftige Sättigung mit dazu, das ist das, was sicherlich die schwäbische Küche ausmacht. Ja, wie viele andere regionale Küchen oder Landesküchen ja auch, kommt es ja aus der eigentlich Arme-Leute-Küche, aus den Ursprüngen natürlich in der ländlichen Region. Und da wurde einfach mit dem gekocht, was ist hier. Und wir liegen ja zum Beispiel, wir in Zangen liegen auf fast 700 Meter, in einer relativ kargen Landschaft ja auch dann angebaut wurde. So kommen ja auch die Alblinsen zustande. Also von daher, glaube ich, so allgemein kann man sagen, bei uns muss alles immer ein bisschen schwimmen in der Soße und eigentlich sehr einfache Gerichte mit sehr viel Sättigung.
Hast gerade gesagt, 700 Meter beim Herfahren, habe gesehen, nicht allzu weit ist ein Skilift.
Ja, leider nicht mehr ganz so viel im Betrieb. Bei uns waren gerade viele Skilifts umgebaut in Mountainbike-Areale. Aber ich habe gestern zu dem Wetterbericht gehört, es soll wohl nochmal ein bisschen schneien nachts. Also wir sind hier schon ein bisschen raueres Klima gewöhnt, ja.
Maultaschen, wie gesagt, auch typisch schwäbisch. Wenn ich immer hier in der Gegend im Urlaub beispielsweise bin, fällt mir auf, es gibt Maultaschen, Teig, bei euch im Supermarkt finde ich jetzt nirgends anders. Gibt es eigentlich nur hier bei euch in der Region. Woher kommt eigentlich der Begriff Maultasche? Was hat es damit auf sich?
Also es gibt verschiedene, ja, natürlich Mythen, wie überall. Bei uns im Schwäbischen heißen die Maultaschen ja Herrgottsbscheiserle. Ja? Und die Geschichte, also es soll wohl aus dem Kloster Maulbronn eigentlich kommen, dass quasi in der Fastenzeit oder zum Ende der Fastenzeit eben in der Maultasche, in dem Herrgottsbscheiserle quasi das Fleisch dann auch mit Kräutern grün gemacht wurde, dass man nicht gleich sieht, und dann eben in die Teigtasche gepackt wurde, dass man dann eben den Fleischkonsum quasi der Herrgott nicht gleich gesehen hat, und daher kommt der schwäbische Name Herrgottsbscheiserle. Deswegen ist die Maultasche auch ein typisches Gründonnerstagsessen bei uns in der Region. Das ist auch der Tag der Maultasche, weil man eben so quasi sich das erklärt, dass früher eben das gepackt wurde. Wenn man ganz ehrlich ist, das ist natürlich eine schöne Geschichte, aber wir wissen, es gibt ja in jeder Regionalküche, ob das jetzt Ravioli sind, es gibt ja immer diese gefüllten Teigtaschen. In asiatischen Küche gibt es die Gyozas oder sonst was. Also wahrscheinlich wird es einfach ein einfaches Gericht gewesen sein, irgendwann mal, wo man vielleicht auch gewisse Reste, Überbleibsel von dem Fleisch oder auch mal von dem Stück Braten dann irgendwann halt verarbeitet hat. Aber die schwäbische Geschichte dreht sich eben um die Herrgottsbscheiserle.
Sie sind aber auch sehr vielseitig. Also ich kann sie in eine Suppe reinmachen, ich kann sie in der Pfanne anbraten.
Ja.
Was kann man noch alles draus machen?
Also eigentlich in allen Lebenslagen. Also ich mag zum Beispiel im Sommer sehr gerne Maultaschensalat. Also die Maultaschen klein schneiden, ein bisschen anbraten und dann eigentlich wie ein Wurstsalat marinieren. Man kann natürlich auch süße Maultaschen im Dessert, Apfelmaultaschen mit einer Apfelfüllung. Wenn man nachts heimkommt, vielleicht mal ein bisschen zu viel Bier getrunken hat und im Kühlschrank ist noch eine Maultasche, dann schmeckt sie auch kalt, wenn es sein muss. Mittlerweile gibt es Maultaschenburger, also wirklich unglaublich vielseitig einsetzbar. Mein persönlicher Liebling ist und bleibt die geröstete Maultasche, also mit Zwiebeln angeröstet und dann wie ein Omelett mit Ei und dann noch einen guten Klecks Kartoffelsalat dazu. Das ist so mein Lieblingsessen.
Aber jetzt bin ich ja quasi so im Expertengebiet. Wenn wir uns das jetzt mal Schritt für Schritt anschauen. Schritt 1 fangen wir mal beim Teig an und bei Schritt 2 die Füllung und die Zubereitung.
Ja.
Auf was kommt es an? Wie geht die perfekte?
Also wie immer bei was gefüllt, natürlich der Teig soll so dünn wie möglich sein. Das heißt, wir arbeiten mit einem Hartweizengrießteig. Ich mag es gern mit ein bisschen mehr Ei. Das heißt, wir machen eine Mischung aus Ei und Eigelb, dass der Teig einfach auch schöne Farbe hat, dass er ein bisschen elastischer wird. Und wie gesagt, relativ dünn auszurollen ist, weil ich will ja den Teig eigentlich nur als Ummantelung haben. Was ich persönlich sehr schön finde, das unterscheidet auch unsere Maultaschen von vielen anderen. Wir machen richtig zune Taschen, also keine gerollten oder geschnittenen. Das finde ich einfach schöner. Dann von der Füllung, klar, wie gesagt, es war sicherlich irgendwann mal so, dass man das auch genutzt hat, um Dinge zu verwerten. So ein Fleischwolf dann einiges verschwinden lässt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber natürlich, da kommt es auch absolut auf Qualität an. Ich glaube, das zeichnet unsere Maultaschen auch aus. Wir nehmen wirklich sehr hochwertiges Fleisch. Was ich sehr wichtig finde zu wissen, das ist auch ehrlich, in der Maultasche kommt immer ein Anteil Bratenfleisch. Das war früher wahrscheinlich so, dass man eben Überbleibsel genommen hat. Wir garen dafür dann frischen Schweinenacken und Kalbsbraten ab. Der wird dann durch den Fleischwolf gelassen. Und meine Maultaschen und unsere Maultaschen zeichnen sich durch sehr viel Kräuter aus. Also ich mag richtig grüne Maultaschen, bei uns ist viel Spinat, Lauch drin und dann eine Mischung aus Liebstöckel, Majoran. Majoran ist meine so Geheimwaffe für Fleischgerichte einfach. Viel Schnittlauch und das wird dann zu einer Masse verarbeitet. Und das ist zum Beispiel auch das Schöne, was ich an der Maultasche so liebe. Wir kommen ja eigentlich aus der Landwirtschaft. Meine beiden Großväter sind und waren Metzgermeister. Und für mich vereint die Maultasche einfach das Können von einem Metzger, weil ich muss ja gutes Fleischbrät machen können. Ich muss mit dem Fleisch umgehen können. Und dann kommt der Koch dazu, unser Kochhandwerk. Wir schmecken die dann so ab, dass sie richtig gut schmeckt. Und dann kommt bei uns zum Beispiel noch Speckwürfel mit rein. Bei uns kommen ein paar Karotten, blanchierte Karottenwürfel mit rein, weil einfach der Biss für mich da sein muss. Und so entsteht dann ein richtig schönes Fleischbrät. Wie gesagt, das einfach kräutrig schmecken muss, würzig schmecken muss und dann kommt man zur richtig guten Maultasche.
Jetzt ist es ja so, wenn man in der Gegend ist, an welchen Qualitätsmerkmalen erkennt man eine gute Maultasche oder sind sie pauschal alle gut?
Es gibt gute und ganz gute, sage ich jetzt mal. Ich finde schon, dass man eben an der Farbe vom Brät, also wenn jemand viel Spinat, viel Kräuter reinmacht, das ist für mich immer ein Qualitätsmerkmal. Ich mag einfach mit Verlaub diese grauen Maultaschen nicht so sehr. Und dann merkst du es einfach an der Fluffigkeit vom Brät. Also ist ein Brät schön locker, das heißt, ist viel Fett, ist viel Fleisch eingearbeitet worden, oder ist es halt eben doch eher, sag ich mal, auf Masse und günstig gemacht worden, ist es dann eine sehr feste Maultasche. Also für mich muss die wirklich fast wie bei einer Fleischfass oder wie beim Fass Nocke oder so schön fluffig sein, schön aufgehen. Das finde ich sehr wichtig. Und dann an der Teigfarbe sieht man natürlich auch ein bisschen, ist es ein hausgemachter Teig oder nicht. Also daran kann man dann schon Unterschiede erkennen, ob einfach mehr gute Zutaten drin sind oder nicht. Ja.
Jetzt gibt es nicht nur die Maultaschen, sondern natürlich auch die Spätzle, haben wir schon öfters im Podcast auch drüber geredet. Hans Hegge hat mir damals erzählt, er isst, seitdem er ein Kind ist, jeden Tag eine Handvoll Spätzle. Soweit ich weiß, seid ihr befreundet. Oder ihr kennt euch. Hat er bei dir auch schon mal welche gegessen?
Ja, also der Hans hat hier schon sehr viel Spätzle gegessen, weil Hans hat bei meinem Vater seine Lehre gemacht. Also hat auch hier schon viel Spätzle machen müssen oder machen dürfen. Auch bei der Maultasche, ist natürlich immer so ein bisschen unter uns ein bisschen Witz. Hans macht auch sehr, sehr gute Maultaschen und ich weiß ja, woher er das kann. Nein, Spaß beiseite. wie gesagt, Spätzle, das ist schwäbische DNA, schwäbisches Grundnahrungsmittel. Wir haben ja auch zwei kleine Kinder und das ist wirklich so, Spätzle mit Soße ist einfach immer das Highlight. Und ja, ich finde es fast schade, dass das irgendwie so abgetan wird, weil zum Beispiel auch für mich persönlich ab und zu mal so ein Teller frische Spätzle mit Rahmsoße drüber ist ein vollwertiges, super tolles Essen. Braucht man gar nicht viel dazu. Mein Liebling ist immer noch, wie gesagt, so ein Schöpfer Kartoffelsalat dann dazu und das Ganze dann verrühren. Das Beste, was es gibt. Ja, aber auch da ist es so, bei den Spätzle natürlich gibt es so das ganz klassische Rezept. Ein Ei, 100 Gramm Mehl, Teig, fertig. Wir machen auch ein bisschen mehr Eigelb rein, dass wir richtig schöne Eierspätzle haben. Wir mixen das Ei vorher mit dem Salz an, damit einfach die Farbe sich länger hält, dass man auch keine Hilfsmittel wie Eigelbfarbe oder irgendwas dazugeben muss. Und dann hinterher einfach nochmal schön den Butter durchschwenken, damit das Ganze auch richtig schön lecker wird. Aber finde ich die perfekte Beilage.
Ja. Was hat der Hans damals zu euren Spätzeln oder deinen Spätzeln gesagt?
Ja, ich denke, sie haben gut geschmeckt oder schmecken ihm auch immer, wenn er heute noch ab und zu mal kommt, glaube ich, ganz gut. Und ja, das ist einfach auch sehr, sehr nette Freundschaft. Hans ist einer meiner ältesten Kochfreunde und Freunde wirklich, hat, wie gesagt, hier die Lehre gemacht. Wir haben zusammen auch Wettbewerbe gekocht und gewonnen. Und eine witzige Anekdote ist ja nach wie vor, als der Hans seinen ersten Stern bekommen hat, habe ich ihm das am Telefon sagen dürfen. Er wusste gar nichts davon und ich dachte, er weiß es schon. Und das war, ja, das ist halt natürlich was man dann so nie vergisst. Er war dann auch da bei unserer Sternefeier hier. Also es ist einfach, ja, sehr, sehr nette Freundschaft, wenn wir uns auch leider viel zu wenig sehen. Aber das ist, glaube ich, schon so eine Freundschaft fürs Leben einfach und da uns verbindet sehr, sehr viel, ja.
Jetzt hast du es mir schon vorweggenommen. Er hat damals die Geschichte auch erzählt. Ja. Im ersten Stern. Ich glaube, er war in Bayern gelistet statt in Baden-Württemberg und konnte sich deswegen nicht finden.
Ja, also es war wirklich ganz witzig. Ich war zu der Zeit noch in München und habe das gelesen. Ist ja heute alles anders bei Michelin. Früher kam ja dann einfach die Pressemitteilung und das war ja noch nicht so groß mit Ehrung und der Abendgala. Und es war wirklich so, ich habe gelesen, Bad Langenau, und das war ja auch davor nicht immer so jetzt präsentes Thema. Ich glaube, er hat selber auch nicht damit gerechnet. Und dann habe ich ihn angerufen und wollte ihm gratulieren. Und er war eigentlich völlig perplex und hat dann, wie der Hans halt so ist, hat gesagt, jetzt komm, hör auf, verarsch mich nicht, gell? Schlechter Witz, sowas macht man nicht. Und ich sagte, doch, geh bitte an den Computer, schau es dir selber an. Und dann habe ich schon gehört, wie sein Atem ein bisschen schneller wird. Und also, ja, das ist natürlich eine super witzige Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Bin dann auch abends zu ihm gefahren und haben dann ein bisschen gefeiert. Und ja, einfach ein sehr, sehr schöner Moment gewesen. Und vergessen wir natürlich beide, denke ich, nicht mehr.
Werbung.
Du bist Gastronom und möchtest deine Gäste mit besonderem Genuss verwöhnen? Dann habe ich heute etwas für dich. Heb doch dein Menüangebot mit Büffel aufs nächste Level. Und der Einstieg ist ganz einfach, denn mit Büffel Bill habt ihr den richtigen Ansprechpartner für hochwertige Büffelprodukte. Probiert es doch aus mit dem aromatischen Mozzarella oder einer herrlich sahnigen Burrata und etabliert höchste Büffelqualität auf euren Tellern, die eure Gäste auf eine Geschmacksreise in den Süden Italiens schicken. Denn dort im Süden Italiens werden diese Klassiker noch nach alter Tradition hergestellt und die Mozzarella-Kugeln aus 100% Büffelmilch, sie werden noch mit Hand gefertigt. Was ich dabei super finde, Büffelbill achtet dabei auf Nachhaltigkeit und ein respektvoller Umgang mit dem Tier steht immer an erster Stelle. Also, worauf wartet ihr noch? Bereichert eure Gerichte mit Büffel vom Büffelbill und begeistert eure Gäste. Gastronomen erhalten alle Infos per Mail über info@büffelbill.com. Du bist kein Gastronom? Kein Problem, auf www.büffelbill.com kannst auch du dich mit diesen besonderen Geschmacksaromen eindecken.
Werbung Ende.
Wer jetzt nachhören will, anhand seiner Sicht auf die ganze Story in der Folge 3, war ziemlich am Anfang vom Podcast.
Schön.
Damals. Bei den Spätzle schabt man ja bekannterweise.
Ja, also klar, normalerweise schabt man die Spätzle. Wir haben dann doch manchmal auch Geschäftsaufkommen, gerade mit Catering und so, wo wir auch eine Maschine dafür haben. Aber ganz klassisch am besten sind sie natürlich frisch geschabt. Wobei ich zu meiner Schande gestehen muss, und jetzt bitte alle Hardcore-Schwaben kurz weghören. Ich persönlich bin auch mittlerweile wieder ein sehr großer Fan von der Allgäuer Spätzle, also von den Knöpfle ja eigentlich. Bei uns hier in der Region sind Knöpfle was anderes, ist ein Hefeteig. Aber ich mag zum Beispiel, wenn es um Käsespätzle geht, bin ich eigentlich, liegt vielleicht auch an der Herkunft meiner Frau aus Tirol, wo ja dann es die Kasnocken immer so ein bisschen gibt, mag ich eigentlich auch sehr, sehr gerne wieder, wenn die dann übers Brett quasi gedrückt würden, ja.
Wie kann man Maultaschen und Spätzle in Gourmetgang etablieren?
Um ganz ehrlich zu sein, das tue ich nicht. Also da bin ich so eingestellt. Wir heißen zwar natürlich Schwäbisch, weil wir einfach die schwäbische Naturküche machen wollen, die Produkte von hier machen wollen. Was ich aber nicht versuche, ist, schwäbische Gerichte zu dekonstruieren. Weil mein Anspruch oder unser Anspruch in der Küche ist es tatsächlich, wenn wir Maultasche machen, dann machen wir die Maultasche so, wie sie ist, so gut, wie wir es denken, dass sie richtig perfekt gibt's nicht. Aber sehr, sehr gut einfach machen wollen. Und da bin ich dann eher wirklich, dass ich sage, zum Beispiel auch ein Rostbraten, bei mir gibt es im Gourmet keinen Rostbraten 2.0, sondern wir machen im Gasthaus einen klassischen Rostbraten, denke ich, auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und das ist so mein Anteil daran, dass die schwäbische Küche vielleicht da weitergeführt wird oder in die Moderne geführt wird, dass wir natürlich das Ganze weiterentwickeln, aber wirklich die Klassik der Gerichte beibehalten. Und dann im Gourmet mit schwäbischen Produkten außergewöhnlich kochen. Aber ich bin einfach davon überzeugt, dass, wenn man auch mal vielleicht ein bisschen zurückdenkt, so 20 Jahre zurück, dann konnte man mit einem perfekt gekochten Rostbraten auch noch einen Stern erkochen. Heute ist ja gefühlt sehr viel Sterneküche, Konzeptgastronomie. Und ich finde es eigentlich wichtig, sich auch wirklich, und gefühlt kommen wir ja da gerade wieder ein bisschen hin in der Küche, dass die Klassik wieder hochlebt und dass man auch mit einer tollen Terrine, mit ja einem tollen Philly Wellington oder so einfach was reißen kann. Und so sehe ich das halt mit den schwäbischen Spezialitäten auch. Eine Maultasche gehört ordentlich gemacht, das hat sie verdient. Und dann schmeckt die auch so gut, dass sie vielleicht auch mal irgendwann sternewürdig ist. Ja.
Jetzt bleiben wir bei Gourmetgang und Zutaten. Ich finde, dass Makarons im Moment in der Sterne-Gastronomie ein bisschen überhand nehmen. Wie geht's dir damit und an was liegt's denn?
Ja, ich glaube, es gibt ja immer so Trends, so Wellen. Wenn man vielleicht mal so ein bisschen zurückschaut, es gab eine Zeit, oder weiß nicht, ob die überhaupt schon vorbei ist, da war zum Beispiel bei den Fischen, sieht man es ja oft, so Kingfish war gefühlt sehr stark, Hamachi. Ja, natürlich die asiatischen Einflüsse mit ob das die Verwendung von Würzmittel ist, Miso, solche Sachen. Wir haben da für uns den Vorteil durch unser Konzept, durch das, dass wir ja so vieles weglassen und wirklich nur das, was wir von unseren Erzeugern bekommen, verkochen, sind wir davor gefeit, diesen Trends relativ, nur weil jetzt gerade der Kingfish sehr angesagt ist, kommt er deswegen trotzdem nicht auf die Alp. Ja? Also wir sind davor gefeit, dann irgendwann so Trends zu erliegen. Was ich schon sagen muss, dass mir das so ein bisschen auffällt oder ich das ein bisschen ja, kritisch sehe, dass es halt doch sehr gleich wird alles. Also mir ist es extrem aufgefallen, ich war 2013 bis 2015 ja vor 15 in Neuseeland und war am anderen Ende der Welt und im Fine Dining Bereich haben wir eigentlich gekocht wie überall auf der Welt, ja. Und seitdem ist mir das sehr bewusst geworden, dass wir eigentlich uns da sehr angeglichen haben, dass natürlich auch Social Media, Instagram dafür sorgt, dass man sich einfacher Informationen beschaffen kann. Dann gibt es natürlich auch gewisse Firmen, die das Ganze unterstützen, dass man einfach auch im High-End-Bereich sich Dinge kaufen kann oder ja, wenn es nur darum geht, dass natürlich gibt's ja Firmen, die so tolle Silikonformen machen, finde ich super. Nur wenn du natürlich dann, sag ich mal, auf 10 Gourmet-Gerichten die gleiche Form siehst, fehlt mir halt so ein bisschen die Individualität, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so gibt es dann halt Trends, wie jetzt gerade die Macarons oder wie gesagt, ich habe jetzt so das Gefühl, dass einfach wirklich jetzt so diese Klassik wieder ein bisschen kommt. Es gibt tolle Vorreiter, die haben angefangen, wieder mit Dingen in Blätterteig zu packen oder mal wieder schöne Pâté zu machen. Das sieht man jetzt dann auch wieder immer mehr. Und so ist jetzt vielleicht das mit dem Macarons auch, ja.
Ja, aber es ist auch so eine Allzweckwaffe im Moment, das fällt mir zumindest auf, ist auch Yuzu. Ja. Jetzt muss ich selber gestehen, habe ich das letzte Mal erst daheim mit Yuzu gekocht, weil es ist ja einfach durch die Aromastärke.
Absolut.
Ich sage einfach, jeder ambitionierte Hobbykoch kriegt damit einen Überraschungseffekt hin.
Ja.
Für alle, die es nicht wissen, Yuzu ist eine Zitrusfrucht und kommt aus Ostasien, schweineteuer.
Ja.
Würdest du es auch so sehen, dass Yuzu im Moment auch sehr stark gehypt ist?
Also Yuzu ist, glaube ich, so ein Produkt, das hat sich, also ich kann mich erinnern, so zu meiner Anfangszeit in München, zu 11, war Yuzu schon so der Hot Shit, ja. Und das hat sich, glaube ich, etabliert. Also diejenigen, die in die Richtung kochen, die einfach die asiatischen Einflüsse möchten, die Frische der Zitrusfrucht möchten, genauso wie Limettenblätter zum Beispiel, das hat sich etabliert bei uns in der Küche. Ich glaube, das ist kein Trend mehr, sondern wirklich gehört zum Repertoire. Finde ich auch mehr als berechtigt. Ich habe immer so ein Beispiel, um zu erklären, was die Schwierigkeit der echten Regionalküche oder der echten Erzeugerküche ist. So, das für mich beste und einfachste Dressing ist ein bisschen Zitrusöl, ein bisschen Sushi-Essig, vielleicht noch ein bisschen Honig, Salz, Pfeffer zusammenrühren, fertig. Hat man ein perfektes Salatdressing, braucht man gar nichts dafür. Ja, aber halt mit einem regionalen Essig, mit einem regionalen Öl, eben ohne diese vorgefertigte Säure, dann was Gutes zu machen, das sind halt oft dann die Herausforderungen, die wir haben, was, ja, wie gesagt, überhaupt nicht wertend ist, aber Yuzu ist absolut ein sensationelles Produkt, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ja, wächst halt leider auch nicht auf der Alp, deswegen verwenden wir es nicht. Was ich aber vielleicht auch einmal sagen möchte, ist, ich möchte das nie als dogmatisch verstehen, auch privat, freien Tag kochen wir uns auch mal ein Thai-Curry oder gehen natürlich auch überall hin zum Essen, sind da wirklich weder dogmatisch noch sonst irgendwas, um Gottes Willen. Und es gibt auch ein paar Produkte, wo ich immer wieder mal so in der Hand habe oder mal, wenn ich essen gehe, dann wieder im Mund habe und denke, okay, das wäre schon schön, gell? Also so eine perfekt gebratene Jakobsmuschel oder Mango. Ich bin zum Beispiel großer Mango-Fan. Vermisst man dann doch ab und zu mal.
Was wäre die schwäbische Yuzu, die schwäbische Allzweckwaffe?
Tatsächlich, was ich eigentlich ein völlig unterschätztes Produkt finde, natürlich nicht mit dieser feinen Säure, aber sehr spannend ist die Quitte, die ja von vielen gescheut wird, weil sie einfach schwer zum Verarbeiten ist. Aber wenn man auch gerade so ein bisschen mit den unreifen Quitten spielt, wenn man natürlich die in verschiedenen Formen einlegen kann und, finde ich, ultra unterschätztes Produkt und wir verarbeiten sehr, sehr viel Quitte. Wir bekommen von ganz vielen Privatleuten immer die Quitten, weil sie genau wissen, wir nehmen die alle ab, weil keiner Lust hat, die zu schälen und zu verarbeiten. Also wenn, dann würde ich sagen, was so Säure angeht, ist sicherlich die Quitte sehr spannende. Klar, in dem Beerenbereich, wir arbeiten sehr viel mit Aronia-Beere zum Beispiel, aber es ist natürlich eine ganz andere Form von Säure, aber man kann schon da sehr viel Spannendes wirklich auch rausholen. Oder was zum Beispiel für mich so ein absoluter Geheimtipp ist, was Säure, weiß nicht, ob es noch ein Geheimtipp ist, sind frische Fichtensprossen. Wenn man die so zerreibt, auch zwischen den Fingern, wenn man die Finger riecht, das hat so richtig schönes Zitrusaroma. Und so finde ich das eigentlich sehr spannend, sich da dann zu überlegen, wie kann ich die Produkte einsetzen.
Bleiben wir mal schnell bei Quitte und bei den Fichtensprossen. Auf was muss ich bei den Fichtensprossen aufpassen? Vor allem jetzt, sage ich jetzt mal, vielleicht auch als Hobbykoch, der nicht tagtäglich damit umgeht.
Ja.
Und hast du einen Tipp, wie man mit einer Quitte ganz auf eine Schnelle was Hervorragendes zaubert?
Also zu den Fichtensprossen zuerst, klar, die gibt es natürlich nur ganz kurz in der Saison. Ich muss auch dazu sagen, nicht, dass ich nachher geschimpft werde, bitte nicht in den Wald gehen und da eigentlich Fichtensprossen sammeln. Sollte man eigentlich nicht tun. Die Förster sehen das nicht so gerne. Vielleicht hat man im Garten eine Fichte stehen oder sonst irgendwas. Und dann finde ich das am besten eigentlich, also wir sammeln die und die werden bei uns dann schockgefrostet und wir hacken die dann gefroren ganz fein und geben die dann zum Beispiel in eine Tartare rein oder geben die dann in eine Vinaigrette rein und dann entfallen die nochmal so eine schöne Säure, finde ich, einfach so eine schöne ja, Aromatik. Man kann die einlegen in ein Öl zum Beispiel, dann geben sie sehr viel Geschmack ab. Und zu den Quitten, was ja nicht ganz einfach ist, aber wie gesagt, die Quitte an sich ist nicht schnell zu verarbeiten. Wir entsaften die Quitten und machen dann aus den Quitten, aus dem Quittensaft das Gelee. Und das finde ich einfach so für die Herbstzeit super. Entweder natürlich einfach aufs Brot oder zum Beispiel zum Weiterverarbeiten. Bei uns kommt ins Blaukraut Quittengelee rein. Und aus dem quasi dem ja, Dresdner der Quitten kann man nochmal mit Wasser aufkochen und Gewürze ansetzen. Da kann man wunderbaren Quittensirup draus machen, wo man dann zum Beispiel mit Sekt aufgießen kann für einen winterlichen Aperitif. Also wie gesagt, sehr spannend, finde ich.
Kommen wir als nächstes zu unserer Cheffrage.
Ja.
Diese kommt wie immer von meinem vorherigen Gast. Er ist zwar kein Sternekoch gewesen, da es eine Special-Folge war, ist aber auch ein Star im Musikhimmel und ein sehr ambitionierter Hobbykoch, also wie ich zumindest finde. Und wie man jetzt, glaube ich, auch gleich an der Frage merkt, bevor ich dir jetzt verrate, um wen es geht, hast du schon eine Ahnung?
Musikstar und Hobbykoch. Also spontan fällt mir jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich bin musikalisch nicht so bewandert, da geht es bei mir nur in eine Richtung. Ich weiß, dass es einen DJ gibt, der sehr, sehr ambitionierter Hobbykoch ist, aber bin jetzt echt überfragt, ehrlicherweise.
Ja, genau. Ich war in Berlin bei tatsächlich bei DJ Alle Farben,
ja,
wahrscheinlich meinst
okay.
du genau den.
Ja, genau. Ja. Ja.
Und auch hier die Frage, ihr kennt euch wahrscheinlich nicht.
Nein, persönlich nicht. Nein.
Und nachdem es in den letzten zwei Folgen ja jeweils eine Einladung gab, gibt es diesmal ja eine sehr tiefgehende Frage, wie ich schon fast finde, schon fast nerdig irgendwie.
Ja, okay. Bin gespannt.
Aber ich glaube auch wieder super spannend und er stellt sich wie immer selber die Frage, hören wir mal rein.
Hallo lieber Andreas, hier ist Franz, besser bekannt als Alle Farben. Und ich habe eine Frage, wenn du keine Butter mehr benutzen dürftest, also auch nicht zum Brot oder irgendwo, wie würdest du das Ganze substituieren und auch nicht als Öl, sondern ich hätte auch gerne was, was wirklich ist wie eine Butter. Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort und vielen Dank schon mal.
Okay, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Erstmal viele Grüße zurück, freut mich sehr, weil tatsächlich daran habe ich gedacht und die Musik kenne ich auch und bin da echt ein bisschen Fan davon, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, die Frage, jetzt habe ich natürlich eine kleine Zwischenfrage, vielleicht weißt du, wie es gemeint ist, aber es darf schon tierischen Ursprung sein, also es soll keine vegane Alternative sein.
Ich glaube, okay. Also er kocht zwar relativ viel vegan zu Hause, aber er isst auch Fleisch.
Also es ist wirklich eine ultra spannende Frage, mit der wir uns natürlich auch immer wieder beschäftigen, wie können wir gewisse Dinge ersetzen. Klar, spontan würde mir natürlich jetzt irgendein anderes Milchprodukt einfallen, ein toller cremiger Frischkäse zum Beispiel oder so. Was mir jetzt auch in den Kopf gekommen ist, wäre zum Beispiel tatsächlich, vielleicht kommt da auch das Metzgerblut wieder durch, ich würde einfach eine richtig tolle, leckere, zum Beispiel Kalbsleberwurst nehmen, ja, wenn es ums Brot geht, wenn es natürlich zum Kochen geht, echt eine schwierige Frage. Ich glaube, echt einfach ein anderes Milchprodukt. Also tatsächlich entweder einen schönen cremigen Joghurt, um zum Beispiel jetzt eine Schaumsoße dann aufzumixen, vielleicht ein bisschen Schmand oder sowas. Aber echt spannend. Also Butter zu ersetzen, weil ich liebe zum Beispiel Butterbrot mit einfach ein bisschen Salz drauf. Wie gesagt, alles in Butter gebraten schmeckt besser wie alles andere. Aber ich glaube, ich würde dann tatsächlich eben wirklich auf anderes Milchprodukt gehen, was in die Frischkäse-Schmand-Richtung gehen. Echt spannend. Ich denke noch mal ein bisschen drüber nach, vielleicht komme ich noch drauf.
Er hat ja damals während der Corona-Zeit, wo er das ein bisschen entschieden hat, dass er jeden Tag einen neuen Kochskill lernen wollte. Er hat ja einfach Sterneköche angeschrieben auf Instagram.
Okay.
Vielleicht hast du auch noch eine Nachricht in deinem Postfach. kannst du ihm einfach, wenn dir eine Idee kommt, ihn einfach anschreiben.
Ja, also ich denke da tatsächlich drüber nach für diese sehr, sehr spannende Frage, weil ich ultra viel Butter verwende. In allen Lagen und sehr spannend. Ich denke drüber nach.
Ja, schauen wir mal auf deine Küche und auf dich als Person. Du leitest in 9. Generation das Restaurant beziehungsweise die Restaurants und das Hotel und hast das Ganze vor 9 Jahren übernommen und bist aktuell Vizepräsident bei den JTE. Da hast du sicherlich einiges zu tun. Wie geht's dir damit?
Eigentlich sehr gut. Also ja, es ist schon eine spannende Aufgabe. Wie gesagt, wir haben den bin jetzt seit 2015 mit meiner Frau wieder zurück im, ja, in der Heimat, in meiner Heimat. Wie gesagt, meine Frau ist gebürtig aus Tirol. Und seit 2017 haben wir den Betrieb übernommen von meinen Eltern, haben dann 2018 umgebaut und seit mittlerweile, ich glaube 2021 sogar schon, bin ich Vizepräsident von JAE. Und es ist sehr, sehr spannend, sehr vielfältig, aber in erster Linie macht es einfach unglaublich viel Spaß. Es ist ganz unterschiedlich natürlich, aber ich merke auch, dass natürlich zum Beispiel meine Arbeit bei JAE mir sehr viel Input bringt für meine Arbeit hier im Betrieb. Es ist ein tolles Netzwerk, ich habe sehr viele Einflüsse, man hört sehr viel, man lernt sehr viel, was man auch hier im Betrieb dann wieder umsetzen kann. Wir sind im Vorstand zum Beispiel 4 Chefs natürlich, 4 Unternehmer. Allein der Austausch da redet man mal kurz über irgendwas, dann geht dann wieder Licht auf. Denkt, ah, Mensch, komm, das könnte ich zu Hause auch mal probieren. Oder man hat natürlich auch immer jemand, der mal einen Tipp für einen hat. So, der Schlüssel dazu, warum ich das alles tun kann und warum das alles so gut funktioniert, ist natürlich klar der familiäre Rückhalt. Wirklich auch Personen oder ein, zwei ganz besondere Personen an meiner Seite zu haben, die einfach mir absoluten Rückhalt geben. Aber das Wichtigste jetzt im Geschäftssinn ist einfach das Team. Also das klingt so plakativ, das weiß ich, das sagt auch jeder mittlerweile in jedes Mikrofon, aber ich kann wirklich für mich sagen, es ist zu 100% ernst gemeint, es ist zu 100% das, was wir täglich leben. Das geht alles nur, weil wir in den letzten Jahren Maßnahmen ergriffen haben, den Betrieb neu aufzustellen, den Teamgedanken auch anders zu leben, damit ich halt eben 2 Restaurants auf natürlich abgestuftem Niveau, aber denke ich doch sehr gutem Niveau. Wir haben dann ja unser Catering noch dazu. Wir haben in den letzten Jahren die Feinkostlinie aufgebaut, wo wir jetzt gerade so den nächsten Step machen aktuell. Dann eben natürlich die ehrenamtliche Arbeit bei JAE noch dazu. Bin ich natürlich auch junger Familienvater, habe auch noch ein paar andere Interessen, habe noch ein paar Freunde, die jetzt auch nicht ganz vergessen werden wollen. Und wie gesagt, das geht, glaube ich, mit einem modernen Verständnis von, was heißt, ein Chef zu sein. Ich sage immer so, ich habe in den letzten Jahren, glaube ich, den Sprung geschafft vom klassischen Küchenchef und Chef hin zu einem Teamchef, der sich einfach versteht, der, wie gesagt, nicht mehr in der Küche mittendrin steht und denkt so, er ist über alles erhaben und er kann alles, sondern ich stehe wirklich eher an der Seitenlinie und versuche das Team zu coachen in allen Bereichen. Das hat ja nicht nur mit der Küche was zu tun. Und das gibt mir dann auf der anderen Seite aber auch die Freiheit, Dinge zu tun und nicht ganz so gebunden zu sein, wie das vielleicht manch andere ist, ja.
Du hast gerade gesagt, du hast umgebaut, war das der entscheidende Schritt zu sagen, okay, ich stehe jetzt mehr an der Seitenlinie im Coach oder an welchen Stellschrauben hast du da gedreht?
Ja, der Umbau an sich noch nicht ganz, wobei mir von vornherein klar war, ich kann nicht der Gourmet-Restaurant öffnen bei unserem anderen Betrieb und das nur von mir abhängig machen. Also da bin ich ganz ehrlich, es gibt auch mal Tage, da ist das Gourmet-Restaurant geöffnet und ich bin nicht da. Ist ein sehr, sehr hoher Vergleich, aber es gibt ja diesen berühmten Spruch von Paul Bocuse, der gefragt wurde, wer kocht eigentlich, wenn sie nicht da sind? Und der dann geantwortet hat, naja, die gleichen, die kochen, wie wenn ich da bin. Und das habe ich mir schon sehr zu Herzen genommen, weil es wäre einfach unehrlich. Wir haben eine Kochschule, da muss ich mal einen Kochkurs machen. Wir haben ein Catering, auch der bei uns ein Catering bucht, möchte auch mal, dass ich mal Grüß Gott sage. Ja, oder wie gesagt, ich kann auch mal krank sein. Und dann kann es nicht sein, dass dann das Restaurant geschlossen werden muss, nur weil ich jetzt krank bin. Das wollte ich nie so haben. Aber der entscheidende Faktor war wirklich, dass wir einfach auch große Personalprobleme hatten. Und ich schon in meinen jungen Jahren eigentlich, ich sage jetzt mal vorsichtig, sehr, ja, viele Klischees und viele Vorurteile von uns Köchen bedient habe. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, vielleicht solltest du einfach mal bei dir selber anfangen. Vielleicht solltest du einfach mal überlegen, warum kommen und gehen viele Köche bei dir, was machst du falsch, ja, und nicht immer nur auf die jungen Leute schimpfen oder dass man keine Leute mehr kriegt oder sonst irgendwas. Und dann habe ich viele Gespräche geführt, habe mir auch von außen Input geholt, wir hatten ja auch dann 2020 mal ein bisschen Zeit, ja, um in uns zu gehen, und für mich war das Schlüssel dann, dass ich wirklich gesagt habe, okay, das Team muss an erster Stelle stehen. Das hat nichts mit einer rosa Wolke zu tun, das hat nichts mit irgendwie, wir haben uns immer jeden Tag alle lieb zu tun, aber eigentlich ist es ganz logisch, das Team muss funktionieren, das Team muss gut drauf sein und dann kommt die Qualität für den Gast automatisch. Und wir können uns nicht verbiegen und verbrechen, um immer alles recht zu machen, sondern wir wollen ein starkes Team sein. Und da war dann wirklich der Schlüssel vielleicht zum Erfolg, von außen Leute zu holen, die aus ganz anderen Branchen kommen, die ganz andere Themen haben und uns vielleicht auch mal zu zeigen, wie kann es anders zu gehen. Und da sind wir, glaube ich, einen neuen Weg gegangen. Und das war so der eigentliche Schlüssel zum Erfolg, wirklich den Teamgedanken nicht immer nur ja, das zu sagen, sondern ihn wirklich zu leben, zu verinnerlichen und auch meine Rolle als Chef komplett neu zu definieren. Ich glaube, das war der Schlüssel so zum Erfolg, dass wir heute statt vor 6, 7 Jahren 5 Köche, heute 16 Köche in der Küche haben. Und ich kann toi, toi, toi sagen, auch da keine Personalprobleme aktuell haben, sondern wirklich ein starkes Team hinter mir habe, immer wieder gute Bewerbungen bekommen, war das sicherlich der Schlüssel, meine Rolle einfach im Betrieb zu verändern.
Hast du auch Veränderungen gemerkt im Team?
Ja, ganz extrem. Was zum Beispiel so die wichtigste Rolle ist, dass ich gelernt habe, Fehler zuzulassen, dass ich gelernt habe, dass wenn ich als Chef und als Unternehmer, als Eigentümer in der Küche mit bin und immer vorne dran stehe, dann wissen automatisch junge Leute, allerspätestens beim zweiten Mann wird bei mir die Grenze sein. Und das ist auch was, es gibt ja tolle Beispiele von Kollegen, ich nenne jetzt da vielleicht mal einen deutschen Kollegen, ist für mich absolut Alexander Herrmann, der das verstanden hat, wie man wirklich Menschen fördert und Menschen entwickelt. Dann ist zum Beispiel für mich international zwei Beispiele, Björn Franzén und Andreas Caminada, die, wenn man ja sieht, wie sie auch weltweit agieren, ihre Top-Chefs dann wieder in neue Restaurants setzen. Und so finde ich eine unglaublich spannende Herangehensweise, das von diesem Hauptrestaurant aus zu machen. Und was ich halt gemerkt habe, ist, wenn ich den Platz freigebe und wirklich auch Leuten das Gefühl gebe, sie können ein Gesicht des Hauses werden, dann entwickeln die sich viel besser, viel schneller, viel eigenständiger, wie wenn sie immer nur auf Befehle quasi von mir warten. Also das heißt, ich kann viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten geben, viel größere Selbstständigkeit. Wir haben einen Führungskräftezirkel eingeführt, haben wirklich auch da monatliche Maßnahmen ergriffen. Und es ist eine ganz andere Art der Kommunikation geworden. Natürlich muss man immer Leistung einfordern. Aber wie gesagt, prinzipiell so der Hauptunterschied, was ich gemerkt habe, ist, dass wirklich die Menschen wollen, dass die Menschen Bock drauf haben, Verantwortung zu übernehmen, und man muss ihnen aber auch die Chance geben. Und wie gesagt, man muss lernen, mit Fehlern umzugehen.
Jetzt hast ja du angefangen, damals in Oettingers Restaurant in Fellbach-Schmieden, und dann ging es nach München ins Atelier. Ja. Wie waren die Unterschiede also zu dem, was du jetzt lebst und wie du es kennengelernt hast?
Natürlich, was heute anders ist wie früher. Wir haben früher schon noch anders Pensum gehabt. Wir haben einfach längere Tage gehabt. Wir haben auch anders, vielleicht der Druck war irgendwie noch anders da. Das war aber, ich habe das erst gestern tatsächlich mal einem Gast erzählt, wir haben da damals nicht so groß drüber nachgedacht. Also wenn du das heute, was jetzt vor ja schon über 10 Jahren war, vielleicht manchmal jungen Menschen erzählst, dann haben die ganz große Augen. Aber wir haben da nicht viel drüber nachgedacht. Also zum Beispiel das erste Jahr in München, muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch einfach eine geile Zeit. Also wir haben unglaublich viel gearbeitet, wir haben viel Spaß gehabt, wir waren viel unterwegs, wir haben die Stadt genossen, Geld haben wir nicht so viel gehabt, das war das Problem meistens. Das war nicht schlimm, also das war nicht negativ, sondern ich finde es schon auch ab und zu mal wichtig, so seine Grenzen kennenzulernen, auch mal an die Grenzen zu gehen. Und aber klar, insgesamt hat sich das Verständnis, was bedeutet Arbeit, wie viel bin ich bereit zu geben, auch einem Arbeitgeber, das hat sich schon verändert.
Ihr habt 2017 ja hier das Gourmet-Restaurant Ursprung eröffnet, ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, wie ich gesagt habe, mit 2 schwarzen Augen und mit 7 plus Gusto-Pfannen und nicht zu vergessen immer der grüne Michelin-Stern, ich finde, der geht immer ein bisschen unter.
Ja.
Der grüne Michelin-Stern steht ja für Nachhaltigkeit. Mhm. Was ist dir im Thema Nachhaltigkeit wichtig und wie setzt ihr es in eurem Restaurant um? Was ich schon ein bisschen rausgehört habe, lokale Produkte.
Ja, das ist ein Teil der Nachhaltigkeit. Auch da ist es so, Nachhaltigkeit ist für mich ein ganz, ganz großes Wort. Muss fast mittlerweile sagen, Nachhaltigkeit ist für mich schon fast so ein kleines Unwort geworden, so ähnlich wie Regionalität, so gefühlt jeder sagt gerade, er kocht regional, aber was das wirklich heißt, zu 100% eine Erzeugerküche zu machen, also zu dem Thema Nachhaltigkeit, wie gesagt, im Gourmet-Restaurant setzen wir es zu 100% um. Natürlich sind wir ein relativ großer Betrieb. Wir müssen auch irgendwo mal Abstriche machen, wenn es jetzt Catering-Bereich oder sonstige Bereiche. Aber so das Gourmet ist immer das bei uns die Keimzelle von allem. Und wir verarbeiten keine Produkte, die wir nicht direkt von Erzeugern beziehen können. Das heißt, wir beziehen alles zu 100% von unseren regionalen Erzeugern. Wir machen 1, 2 kleine Ausnahmen, weil wir auch Produkte aus der Heimat meiner Frau aus Tirol mit dazu nehmen. Ansonsten kommt wirklich alles zu 100% von hier aus der Region. Wir haben da ein sehr großes Netzwerk mittlerweile aufgebaut. Aber das geht bei uns weiter. Wir haben wirklich schon beim Bau des Restaurants darauf geachtet. Wir haben alles aus Manufakturen. Das heißt, wir haben uns die Tische anfertigen lassen. Wir haben die Speisekarten anfertigen lassen. Wir haben bei den Gläsern, wie gesagt, Riedel aus Tirol. Wir haben bei dem Besteck Robe Berking als Besteckmanufaktur gewählt. Und das ist der eine Teil. Das ist so diese Produktnachhaltigkeit, was viele eben auch in der Küche sehen. Naja, ich kaufe die Eier und das Mehl und sag ich mal die Kartoffel beim Bauer ums Eck. Aber es geht viel weiter. Es geht um die Vermeidung oder um die Schonung von Ressourcen. Das heißt, wie setzen wir Energie ein? Wie gehen wir mit dem Thema Plastik um? Jeder weiß, dass man in der Küche einen Vakuumbeutel braucht, dass man einen Spritzbeutel braucht, um was so aufzudressieren, und auch damit beschäftigen wir uns. Ja, wo können wir das einsparen? Wie können wir Dinge haltbar machen? Deswegen ist es auch bei uns, die Zusammenarbeit mit den Bauern ist einfach sehr spannende, weil das uns wirklich wieder aufzeigt, wie geht es eigentlich richtig, wie geht es eigentlich klassisch. Daher kommt auch teilweise der Name Ursprung. Bei uns ist halt nicht so, dass wir jede Woche 5 Kilo rote Beete bestellen und die dann verarbeiten, sondern wenn halt die rote Beete vom Bauer reif ist, dann bekommen wir halt auch 60, 80, 100 Kilo. Die werden dann eingemacht, die werden verarbeitet, die werden entsaftet, die werden getrocknet. Und dadurch schonen wir natürlich auch Ressourcen, dadurch vereinfachen wir eigentlich wieder Prozesse. Und was ich halt ein ganz großes Thema in der Nachhaltigkeit finde, ist auch die menschliche Komponente. Wie gehe ich mit meinem Team um? Welche Nachhaltigkeit habe ich da? Habe ich durch eine gute Teamführung die Möglichkeit, Menschen wirklich davon zu begeistern? Bei mir sind viele Köche einfach jetzt schon lange bei mir im Team, 3, 4, 5 Jahre, da kannst du dann was aufbauen. Und auch das ist für mich Nachhaltigkeit, dass ich nicht immer nur an Produkt denke, hat es jetzt einen kurzen oder langen Transportweg, ist auch sehr wichtig, aber wirklich, wie nachhaltig ist mein gesamtes Arbeitsumfeld? Es geht natürlich dann bis hin zu Papierverbrauch und. Ich sage immer, so wie auch eingangs gesagt, eigentlich sind es die urschwäbischen Instinkte, sparsam zu sein, ressourcenschonend zu sein, Dinge nicht gleich wegzuschmeißen, sondern auch mal zu reparieren. Und das macht für mich Nachhaltigkeit aus. Das versuchen wir so gut wie möglich zu leben.
Jetzt stand ja der Grüne Stern ja auch anfangs sehr in der Kritik, ja. Weil es ja immer hieß, okay, wie soll man das nachvollziehen,
ja.
Wie es gelebt wird. Was denkst du, an welchen Kriterien wird es festgemacht?
Ja, klar, natürlich ist es der Eindruck, den die Tester gewinnen, wenn sie in den Restaurants sind, ganz klar. Wie sollen sie es auch sonst anders machen? Natürlich gibt es ja dann auch gewisse Fragen, die man bei Michelin beantworten muss. Da muss dann auch jeder, ich finde, man kann nicht mit dem Finger auf Michelin zeigen und kann sagen, ja, da gibt es nur Fragen, sondern ich muss es halt auch ehrlich beantworten. Also klar, wenn ich da natürlich schön Färberei betreibe und meine, ich schreibe da Dinge rein, die nicht stimmen, dann ist da eigentlich nicht der Michelin dran schuld, sondern da muss ich mich halt selber hinterfragen. Und natürlich kann man Dinge immer kritisieren. Man kann jede Form von Plakette, von Kennzeichner, das kann ich genauso sagen, was ist Bio, ja? Ist Bio, aber ist jetzt Bio, eine, keine Ahnung, Bio-Zitrone oder eine Bio-Orange aus Spanien, ist das jetzt besser wie ein guter Apfel, der hier vielleicht konventionell angebaut wird? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Prinzipiell finde ich es einfach gut, dass ich den Michelin als der absolute, das absolute Aushängeschild, was einfach Bewertungen in der Gastronomie angeht, dem Thema angenommen hat, dass sie es auch weiterentwickeln, man sieht ja auch, dass sie Kritik angenommen haben, und deswegen finde ich es deutlich positiver, dass es ihn gibt, wie der da jetzt erstmal nur zu kritisieren.
Jetzt muss ich mir noch einen privaten Tipp tatsächlich abstauben. Bei mir gab es gestern Spargelzeit, natürlich auch Spargel.
Ja. Ja.
Die erste Hollandaise ging schief. Die wurde flüssig. Die zweite war besser, war aber am Ende dann eher fast schon wie eine Creme in der Butter. Wie funktioniert es richtig?
Also, bei Hollandaise ist natürlich eigentlich, man muss einmal verstanden haben, wie funktioniert eine Hollandaise. Was sind die Temperaturunterschiede? Warum mache ich Dinge so? Ich finde immer den Fehler, den viele machen, sie haben Angst, dass quasi es zu warm wird. Deswegen wird sie dann, das war wahrscheinlich bei der zweiten dann so, sie ist zu kalt geschlagen worden, dann wird sie eher fast wie Mayonnaise so ein bisschen. Einfach wirklich das Ei mit der Reduktion, auch nicht zu viel Reduktion wegen der Säure, erstmal aufschlagen, über dem Wasserbad, und dann wirklich schön schaumig schlagen und dann aber weiterschlagen, damit sie einfach eine gewisse Festigkeit bekommt. Das Ei muss abbinden. Wenn man es sich einfach machen will, gibt es ja da auch ein Gerät, das die Temperatur dann kontrolliert. Viele machen ja die Hollandaise mittlerweile am Thermomix. Funktioniert auch sehr gut. Und dann wirklich da keine Scheu haben. Die Butter muss warm sein, weil der Temperaturunterschied darf nicht zu groß sein. Und dann einfach die Butter langsam nach und nach einlaufen lassen. Es gibt auch verschiedene Rezepte, die sich das ein bisschen einfacher machen. Da wird so ein gekochtes Ei genommen und wird dann aufgemixt eben wie Mayonnaise. Ja, im Endeffekt ist es wirklich nur, sich zu trauen, die Temperatur dem Ganzen zu geben. Ja.
Okay, ich werde es nochmal ausprobieren, obwohl ich gestern gesagt habe, einmal nie wieder.
Ja, also es ist wirklich, ja, natürlich, wir machen es oft beim Kochkurs zum Beispiel auch, wo die Leute sagen, okay, der Hollandaise, da traue ich mich nicht dran. Und dann, man muss einmal das wirklich gesehen haben und sich getraut haben, das Ei wirklich richtig aufzuschlagen, dem richtig Temperatur zu geben und eben nicht die Angst haben, dass da Rührei dabei entsteht. Und dann geht es schon.
Jetzt kommen wir wieder zurück zu dir. Du bist ja aktuell Vizepräsident bei den JDE.
Ja.
Aussprechen traue ich es mir nicht mehr, seitdem ich bei Alex Huber war. Wie kam es dazu? Was sind deine Aufgaben und welche Ziele hast du während deiner Amtszeit?
Also wie es zum Vizepräsident kam, Alex, vielen Dank. Gell? Nein, Spaß. Alex war ja Präsident, oder unser letzter Präsident vom Olli Röder jetzt. Und eigentlich kam es dazu, dass der Alex mich angerufen hat und gesagt hat, du, wir finden, dass du dich ja ganz gut eingebracht hast in der Gruppe, dass du sicherlich da auch ein bisschen ein Talent dafür hast, vielleicht auch Verantwortung zu übernehmen. Und war dann erstmal viertes Vorstandsmitglied und war Regionalsprecher hier im Süden bei uns. Und dann gab es eine Ausscheidung aus dem Vorstand und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht würde ich auch den Vizepräsident machen können. Und was mich besonders gefreut hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war mir am Anfang sehr unsicher, weil ich eins der jüngeren Mitglieder war, also A, von der Zeit, wie lange ich dabei bin, und B, auch vom Alter. Und wir ja wirklich eine tolle Gruppe sind mit Langjährigen. Ich sage jetzt nur mal Johannes King, Nils Henkel, Harald Rüssel, Alexander Herrmann, Cornelia Poletto, das sind ja auch Namen in unserer Branche, die Teil von Genrestaurateur sind, jetzt unabhängig von unseren jungen, tollen Kollegen. Und dann nach so kurzer Zeit eigentlich in den Vorstand und dann auch als Vizepräsident gewählt zu werden, habe ich vorher echt mir so überlegt, okay, will jetzt das nur ich oder will das nur der Vorstand oder will das wirklich auch die Gruppe? Und dann habe ich so den Rückhalt gespürt und auch wirklich viele tolle Gespräche gehabt und habe gedacht, okay, das wäre was, macht mir unglaublich viel Spaß. Ich weiß von mir selber, dass ich auch noch nie so richtig der Typ für die hintere Reihe war, sondern ich mir immer denke, okay, wenn ich die Zeit investiere, wenn ich was mache, dann will ich auch versuchen, was zu bewegen, dann möchte ich mich auch einbringen.
Jetzt kriegst du ja über die Position ja doch auch ziemlich viel mit in der Gourmet-Welt,
ja,
würde ich jetzt mal sagen. Zu mir hat mal ein Koch gesagt, dass seines Erachtens im Moment zu viele Sterne verteilt werden. Und letztens in einem Gespräch mit einer anderen Person, die nicht aus der Gastroszene kommt, meinte dieser, er hat sich mit jemandem unterhalten und der Guide Michaela ist froh, wenn ein Stern beispielsweise in der neuen Stadt aufploppt, was natürlich auch für ihn eine gewisse Sichtweite bringt. Da gebe ich die Frage jetzt mal weiter an dich. Bekommt derzeit zu viele Restaurants Sterne?
Ich würde mir nie anmaßen, darüber zu urteilen, ob ein Kollege einen Stern verdient hat oder nicht, weil ich weiß, was es heißt, einen Stern zu kochen. Dass sich die Ausrichtung des Guide Michelin verändert und weiterentwickelt, das ist absolut so. Das sieht man auch an den Entscheidungen, wo neue Guides, sage ich mal, rauskommen. Wenn einzelne Städte in den USA, in Asien jetzt eigene Guides bekommen, ja, dass der Michelin, dass das ein Marketinginstrument ist, das wissen wir alle. Also da darf sich jetzt auch niemand irgendwie blauäugig sein, ja. Und nichtsdestotrotz finde ich, dass, mit was vergleicht man das immer, ja? Der Michelin ist das einzige wirklich interessante Medium, um uns Köche ehrlich zu bewerten und das weltweit, ja? Ist das einzige Medium, was eine weltweite Aufmerksamkeit. Wir haben Gott sei Dank zum Beispiel auch mit dem Gusto, ja, in Deutschland auch weitere, die sehr, sehr professionell arbeiten. Wir wissen aber natürlich auch, es gibt viele, die das eben nicht tun, ja? Und dass sich natürlich auch ein Guide Michelin weiterentwickeln muss, ist absolut klar. Und dass natürlich in Ballungszentren vielleicht manchmal die Sternedichte für den einen oder anderen zu hoch ist, weil er halt ein gewisses Konkurrenzdenken hat oder auch merkt, irgendwas stimmt jetzt an meinem Laden hier gerade nicht oder so, das mag schon sein. Aber dass man auch jetzt da wieder so ein bisschen dem Michelin gleich die Schuld daran geben sollte, sehe ich nicht so. Dass natürlich da dann subjektiv heftig drüber diskutiert wird, aber da kann man dann auch sagen, okay, gibt es in Deutschland im Vergleich zu Frankreich oder anderen Ländern eigentlich zu wenig 3 Sterne, hätten viele andere das Potenzial. Jetzt gab es dieses Jahr sehr wenig Aufwertungen zum 2. Stern, wo es ja auch viele Diskussionen gab. Aber da finde ich wirklich, da sollten wir alle so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil natürlich ist es für uns alle sehr wichtig, aber es gibt viele, viele andere wichtige Themen außerhalb des Michelin. Und was ich ehrlich gesagt, in Diskussion so ein bisschen scheinheilig finde, muss ich ganz ehrlich sagen, wir schimpfen da ein bisschen über den Michelin, oder es wird über dieses Thema geschimpft, die neue Ausrichtung, aber wir umgeben uns mittlerweile auch mit ganz vielen Menschen, ob das Richtung Influencer geht, ob das Richtung Blogger geht, die meines Erachtens teilweise weitaus weniger Ahnung haben wie der Guide Michelin. Und von denen lassen wir uns dann feiern. Und das ist dann alles toll. Und wenn der Michelin mal 5 Sterne zu viel verteilt, dann ist das eine Riesendiskussion. Da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht dran beteiligen. Für mich ist ein Michelin-Stern zu haben und Teil dieser Sterneköche zu sein, was sehr, sehr groß ist. Und ich gönne das jedem, der einen kriegt, wirklich von Herzen, weil ich weiß, was es bedeutet. Und das ist meine Meinung dazu.
Ja. Ich merke es ja auch immer wieder in Gesprächen. Es ist halt nicht nach 8 Stunden getan. Fabian Künstler hat gesagt, die Überstunden, die wir leisten, ist unser Hobby. Man schafft sie auch nicht alleine. Also man schafft sie einfach auch nur als Team. Also es ist meines Erachtens schon immer hart erarbeitet auf diesem Weg zum Erfolg tatsächlich. Es ist ja tatsächlich auch eine Qualität. Ich sage es ja selber immer oft genug in den Folgen. Ich richte mich selber tatsächlich nur noch nach dem Guide Michelin, weil ich auch tatsächlich noch nie enttäuscht worden bin. Egal wo ich bin weltweit.
Also ich glaube, das sehen wir dann, glaube ich, als Sterneköche oder egal, ob jetzt Stern oder nicht Stern, einfach die sich damit befassen, dann schon richtig. Und so, wie der Fabian es dann richtig sagt, so sehe ich das auch. Ich finde immer so ein bisschen, dass uns da teilweise nicht recht getan wird. Natürlich, wir müssen mit unseren Mitarbeitern ordentlich umgehen. Die Mitarbeiter leisten Arbeit für uns, die muss auch anerkannt werden, die muss wertgeschätzt werden. Aber ich möchte immer so ein Beispiel nennen. Es ist ja mittlerweile so, dieses Thema Work-Life, Selbstverwirklichung. Es gibt ja Menschen, die gehen jeden Morgen 10 Kilometer joggen, weil sie einen Marathon laufen wollen, oder die sitzen aufs Fahrrad jeden Abend nach der Arbeit, und das wird immer unglaublich anerkannt. Da wird, wenn du dann so Gespräche führst, Mensch, und guck mal, der fährt jeden Tag 20 Kilometer mit dem Fahrrad nach der Arbeit, dann denke ich, ja, aber dann lass doch mal den jungen Menschen auch einfach Spaß daran haben, geil zu kochen und tolle Produkte zu verarbeiten, und dem ist dann auch wert, oder in einem tollen Team zu sein. Viele meiner Mitarbeiter sind befreundet, die machen privat was zusammen, und wenn die dann, die sehen dann vielleicht auch nicht jede Stunde nur als harte Arbeit und Überstunde oder sonst irgendwas. Also da finde ich so ein bisschen, Leistung muss immer noch Leistung sein, und ich finde, das, also sehe ich auch absolut so, dass man uns da nicht immer so in diese Schublade stecken sollte, sondern auch einfach mal sehen sollte, wie viel Leidenschaft, wie viel Wertschätzung, wie viel Entwicklung wir auch jungen Menschen geben könnten. Und das andere ist, so wie ich es gerade gesagt habe, ich glaube, jeder, der einen Stern dann bekommt, dem muss man schon auch den Respekt zollen, weil das eine ist die Arbeit, diesen Stern zu bekommen, aber wir wissen alle, was wir, du hast vorher so ein bisschen gefragt mit München und Lehre und so. Ich glaube, jeder, der da mal Chef ist, der weiß schon, was er dafür getan hat, und der weiß, was er in die Jahre davor dafür investiert hat. Und ja, wie gesagt, das ist wie, wenn wir haben ja jetzt hier beim Fußball, unser erster FC Heidenheim spielt erste Bundesliga, da gab es dann am Anfang auch Stimmen, ja, was hat so eine Mannschaft in der ersten Bundesliga verloren? Ja, wenn sie aufsteigen, dann gehören sie dazu, egal ob das erste Mal oder nur 50.000 Einwohner und ein Stadion mit 15.000. Deswegen finde ich schon, dass man da einfach sehr respektvoll damit umgehen muss.
Jetzt möchte ich zum Schluss aber einfach noch mit der Frage, quasi als Abschlussfrage heute auch enden. Was läuft in Deutschland in der Gastronomie deines Erachtens richtig gut? Auch jetzt, wenn man im Hinblick auf die JTE schaut, ihr habt jetzt ja auch was Neues, weil sie gerade erst bekannt gegeben vor kurzem.
Ja, ja.
Es ist ja auch der nächste Meilenstein.
Ja, also wir haben ja unsere JAE Foundation gegründet, und das ist natürlich für uns ein absoluter Meilenstein. Da bin ich auch persönlich sehr, sehr stolz drauf. Da sind wir auch im Vorstand und als Gruppe sehr stolz drauf, dass wir diesen Schritt jetzt gegangen sind, weil wenn du mich so fragst, was läuft in Deutschland in der Gastronomie sehr gut, dann ist für mich die Antwort so ein bisschen eigentlich das, was in unserem Land allgemein gut läuft, was wir aber oft nicht sehen. Also wir reden jetzt zum Beispiel ja immer in Deutschland in der Gastronomie über das Thema Arbeitszeit, über das Thema Arbeitswelt, aber trotz allem, ohne da jetzt irgendwie wie eine Ausrede suchen zu wollen, dass wir noch viel verbessern müssen, ist es, glaube ich, weltweit gesehen schon so, dass man wahrscheinlich in deutschen Küchen mit die besten Arbeitsbedingungen weltweit hat im Vergleich zu ganz vielen anderen Ländern, und so ist es doch in ganz viele andere Dinge auch. Wir haben ja einfach so viele Möglichkeiten in unserem Land. Wir können so gut leben. Natürlich weiß ich auch, dass es nicht auf jeden zutrifft, ja. Aber ich finde, dass die deutsche Gastronomie einfach sich selber immer so klein macht. Sie ist unglaublich vielfältig. Sie macht vielleicht manchmal ein bisschen den Fehler, finde ich, dass wir immer so woanders hinschauen, dass wir immer die asiatischen Einflüsse haben, dass wir südamerikanische Einflüsse haben und, statt ein bisschen mehr stolz auf das zu sein, was eben vor der Haustür ist. Nichtsdestotrotz finde ich eben auch es super spannend, in der Stadt zu sein, die Einflüsse zu haben, ja, einfach alles genießen zu können. Und was ich schon sagen muss, was natürlich jetzt JE speziell betrifft, finde ich einfach, dass wir eben auch die Chance haben, wirklich über den Tellerrand hinauszuschauen, dass wir eben uns in den letzten Jahren sehr viel mehr Gedanken machen, wie können wir helfen, wie können wir auch die Probleme strukturell angehen, weil es sind Probleme in der Branche da, es gibt Themen, die wir bewältigen müssen, da sind viele davon auch hausgemacht und da ist ein neues Verständnis, glaube ich, dafür da, dass wir uns den Themen annehmen müssen, dass wir da auch das nur gemeinsam schaffen und natürlich mit der Foundation auch einfach zeigen wollen, dass wir eben nicht die elitären Sterneköche sind, die sich dran ergötzen, einen Michelin-Stern zu haben und ja, Champagner trinken und Kaviar essen. Ganz im Gegenteil, ganz bewusst haben wir gesagt, wir wollen nicht mehr Geld sammeln, um das dann irgendwo hinzugeben und teilweise gar nicht zu wissen, was passiert mit dem Geld, sondern wir wollen wirklich eigene Dinge machen. Wir wollen genau in unsere Themen, die uns beschäftigen, die für unsere Zukunft auch wichtig sind, dahin wollen wir investieren, dafür wollen wir Geld sammeln. Und da sind wir wirklich sehr stolz drauf, jetzt eine eigene Foundation, eine eigene Stiftung zu haben, um dann ganz gezielt junge Menschen einfach unterstützen zu können und einfach auch wieder zu zeigen, was einfach diese Gastronomiewelt kann und wie sehr es sich lohnt, auch wirklich in jungen Jahren schon ein Ziel zu haben, was erreichen zu wollen und auch, wie schön es sein kann, Unterstützung zu erfahren, ja.
Damit wollen wir uns dann auch aus der Folge verabschieden für heute. Nichtsdestotrotz ist es aber so, wie es immer ist. Ja. Das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört immer meinem Gast und sozusagen diesmal auch dir. Gibt es noch was, was du quasi den Hörern mitgeben möchtest oder vielleicht auch ein Thema, über das wir heute noch nicht gesprochen haben?
Also erstmal möchte ich mich bedanken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt war ein sehr, sehr lockeres, schönes Gespräch. Und ja, wie gesagt, was mir immer wirklich am Herzen liegt, ist, dass unsere Gäste, dass auch die Menschen da draußen, die das auch hören, einfach verstehen, was für ein absoluter Wert Gastronomie ist. Wir haben das in den letzten Jahren gemerkt, auch über viele Diskussionen, ob das jetzt die Mehrwertsteuer noch war oder auch natürlich das Thema Corona, was Gastronomie wirklich eigentlich von dem Wert hat. Und das Wert zu schätzen, wirklich auch in der Phase, in der jetzt vielleicht gerade manchmal der eine oder andere Euro gespart werden muss, selbstverständlich, wirklich gute Lebensmittel einzusetzen, sich das zu gönnen, gut umsorgt zu sein, das hat so viel Lebensqualität und das wünsche ich mir immer, dass das wertgeschätzt wird, weil auch dann können wir diese Wertschätzung weitergeben an unsere Mitarbeiter, an unsere Erzeuger und ja, das ist immer so ein bisschen mein Appell, wirklich, es muss nicht jeden Tag sein, es muss ja auch nicht jede Woche sein, aber genießt es, das hat so viel Schönes, gut essen zu gehen, sich umsorgen zu lassen, tolle Gastgeber zu erleben und das wünsche ich mir einfach, dass das ganz viele Menschen immer erleben dürfen, ja.
Und vielleicht steht es ja auf eurer To-Do fürs nächste Wochenende dann auch schon drauf. Lasst euch mal wieder umsorgen.
Genau.
Sag jetzt mal, guten Restaurant eures Vertrauens um die Ecke und schickt mir gerne euer Feedback zu der Folge an den Flying Schlemmer Instagram-Kanal. Dort findet ihr auch dann das Rezept von Andreas und auch wie von allen anderen Gästen. Weißt du schon, was es wird?
Ja, wir haben ein vegetarisches Gericht vorbereitet, nämlich unsere aktuelle Wurzelgemüsespaghetti, die wir im Gourmet machen. Und finde ich ein sehr schönes Gericht aus ganz einfachen Zutaten, dann ein sehr wertiges vegetarisches Gericht.
Ja, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen und ich würde mich freuen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens 5 Sterne, das ist immer so meine Sternebewertung und es hilft natürlich, den Podcast nach vorne zu bringen und die Reichweite zu erhöhen und dann verabschieden wir uns. Danke Andreas, dass ich hier sein durfte.
Ja, gerne, hat mich sehr gefreut und euch allen viel Spaß mit der Folge.
Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Diesmal geht's nach Thüringen, seid gespannt. Bis dahin, ciao, servus und macht's gut.